NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Unsere Themen. Die Terrorwarnung in Bremen ist heute wieder aufgehoben worden. Zwei Verdächtige wurden freigelassen. Die Maschinenpistolen, nach denen gesucht wurden, nicht gefunden. Mehr dazu gleich zu Beginn dieser Sendung und hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Außerdem berichten wir über den Trauermarsch für den ermordeten Kreml-Kritiker Nemtsov in Moskau. Finanzminister Schäuble lehnt die erneute Forderung aus Griechenland nach einem Schuldenschnitt ab. Und die Parlamentswahl in Ägypten wird wahrscheinlich verschoben. Außerdem natürlich alles Wichtige vom 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Zwei Tage galt in Bremen eine Terrorwarnung. Schwer bewaffnete Polizisten patrouillierten durch die Stadt. Mehrere Gebäude wurden bewacht. Heute Nachmittag wurde diese Terrorwarnung wieder aufgehoben. Die Bremer Innenbehörde hatte diese Sicherheitsmaßnahmen mit einer erhöhten Gefährdung durch islamistische Gewalttäter begründet. Ein Verdächtiger soll sich Maschinenpistolen beschafft haben, aber gefunden wurden diese geheimnisvollen Maschinenpistolen nicht. Kirsten Rautenberg berichtet.
Die Polizei hatte nach Waffen gesucht, weil sie den Hinweis bekommen hatten, dass Salafisten unerlaubte Waffen besitzen sollen und damit möglicherweise einen Anschlag planen. Herausgekommen ist aus dem großen Polizeieinsatz nichts. Entwarnung? Nein, die konnte Innensenator Ulrich Meurer trotzdem nicht geben, denn all die Vermutungen über Waffen und mögliche Anschläge sind nicht vom Tisch.
Wir haben beginnend am Freitagabend mit einer ganzen Anzahl von polizeilichen Maßnahmen reagiert auf diese Situation, die für uns sehr konkret gewesen ist. Wir haben Wohnungen durchsucht, wir haben das IKZ durchsucht. Es sind zahlreiche Personen in Gewahrsam genommen worden. Es wurden Kraftfahrzeuge überprüft. Die Auswertung dieser Maßnahme dauert weiterhin an. Also wir können nicht sagen, wir haben alle Probleme bereits gelöst, sondern wir müssen diese Ermittlungen konsequent fortführen. Aber ich kann sagen, wir haben keine Waffen gefunden.
Meurer sprach von einer gewaltigen Aktion mit vielen Einsatzkräften. In der Stadt gab es viele Polizisten, die schwer bewaffnet unter anderem den Dom, das Rathaus und die Bürgerschaft bewacht haben. Die Frage, die im Raum steht, sind nicht gerade jetzt mögliche Terroristen gewarnt, dass die Polizei von ihnen und ihren Waffen weiß?
Und ich sage, wir haben bewusst alle Register gezogen, die uns zur Verfügung stehen, um auf diese Spur zu kommen, um diese Waffen zu finden. Und wie gesagt, vielleicht haben wir ja auch, wenn es wirklich so sein sollte, dass wir die Waffen nicht gefunden haben, haben wir natürlich ein latentes Problem weiter. Wenn es diese Waffen nicht geben sollte, muss ich sagen, dann bin ich nicht traurig darüber, sondern eher erleichtert. Aber wie gesagt, wir haben keine andere Alternative gehabt, als darauf zu reagieren. Und deswegen muss ich sagen, geht es mir heute besser als am Freitag.
Doch die Hinweise werden weiter verfolgt. Im Hintergrund werde weiter ermittelt, sagt Polizeipräsident Lutz Müller.
Das heißt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen, sondern das Einzige, was wir jetzt wirklich verändern, ist, dass wir die öffentlich wahrnehmbare Präsenz etwas runterfahren, aber im Hintergrund die Arbeit genauso oder noch intensiver weiter fortgesetzt wird, weil es eben auch noch Dinge gibt, Fäden, die wir wieder aufgenommen haben, Beweismittel, die jetzt ausgewertet werden müssen. Und weil wir natürlich auch davon ausgehen, dass eine bestimmte Personengruppe immer noch zumindest potenziell gefährlich sein könnte, behalten wir diese Gruppe auch im Auge.
Und Hans-Joachim von Wachter vom Bremer Verfassungsschutz gibt noch einen weiteren Hinweis.
Und deshalb auch die Aussage, die Gefahr ist erstmal so in dieser Höhe, wie sie gestern bestand, vorbei. Aber natürlich besteht nach wie vor für Deutschland auch eine hohe Gefährdung.
Bremen gilt als Hochburg von Salafisten. Derzeit stehen 360 Salafisten unter Beobachtung. Und nicht nur die Polizei, sondern auch die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter.
Kirsten Rautenberg berichtete. Die Bremer Terrorwarnung ist heute auch das Thema unseres Kommentars im Echo des Tages von Jochen Grabler.
Ist uns jetzt wohler nach diesem Wochenende in Bremen? Die Terrorwarnung ist aufgehoben. Es stehen keine schwer bewaffneten Polizisten mehr vor Dom und Rathaus. Es gibt keine nervösen Leibesvisitationen mehr von Autofahrern in der Bremer City. Hier und da sind die Sicherheitsmaßnahmen noch verstärkt. Aber die große Aktion ist vorbei, sagt der Innensenator. Und er sagt, dass er erleichtert ist. Und wir? Sind wir das auch? Um ehrlich zu sein, nicht so richtig. Denn so spärlich die Informationspolitik der Bremer Ermittler von Freitagabend bis Sonntagmittag war, so ratlos sind wir jetzt nach den Erklärungen von Innensenator, Polizeipräsident, Verfassungsschutzchef. Was wirklich los war, wissen wir nämlich immer noch nicht. Einerseits heißt es, ein radikaler Islamist habe sich Waffen besorgen wollen. Diese Waffen habe man gesucht. Darum die vielen Durchsuchungen am Samstag bis hin zu einer salafistischen Moschee. Darum die Festnahme des Mannes und der Gewahrsam vieler anderer. Dann heißt es, es sei nicht auszuschließen gewesen, dass diese Waffen für einen konkreten Anschlag benutzt werden sollten. Darum der Polizeieinsatz in der Innenstadt, darum die vielen in Bremen zusammengezogenen Polizeikräfte, die am Samstag gar nicht zum Einsatz kamen. Das aber will so gar nicht zusammenpassen. Wie sollen noch so viele Einsatzkräfte bei noch so vielen Durchsuchungen Waffen finden, wenn gleichzeitig eine Terrorwarnung herausgegeben wird und die Polizei rund um den Marktplatz und an der Synagoge Wache steht? Ist diese öffentliche Polizeiaktion nicht geradezu die Aufforderung an jeden potenziellen Täter, alle Hinweise auf mögliche Waffendeals oder gar Anschläge so schnell wie möglich verschwinden zu lassen? So doof ist mutmaßlich kein Terrorist, dass er seelenruhig zu Hause auf die bevorstehende Razzia wartet. Wer also soll diese Erklärungen verstehen? Und wer will verstehen, dass am Ende der Aktion zwar keine Waffen gefunden wurden, aber doch alle irgendwie erleichtert sein sollen? Wäre uns nicht viel wohler, wenn Maschinenpistolen gefunden und beschlagnahmt, potenzielle Täter und Hintermänner weggeschlossen worden wären? Müssen wir jetzt nicht mit dem eher mulmigen Gefühl leben, dass in irgendeinem Bremer Keller noch Waffen lagern? Waffen für Anschläge? War die Polizeiaktion also ein Schlag ins Wasser? Wir wissen zu wenig, um diesen Schluss wirklich ziehen zu können. Mag sein, dass die Ermittlungsbehörden gute Gründe haben, nicht mehr zu sagen, zu erklären, uns wirklich verständlich zu machen, wie die Lage nach diesem Wochenende ist. Aber angesichts der offensichtlichen Widersprüche in den Äußerungen ist eines klar. Erleichterung fühlt sich anders an.
Sie hörten einen Kommentar von Jochen Grabler. Russland trauert. In vielen Städten des Landes gingen heute Menschen auf die Straßen, um des ermordeten Kreml-Kritikers Boris Nemtsov zu gedenken. Nemtsov war vorgestern auf offener Straße von hinten erschossen worden. Der Oppositionspolitiker hatte nur wenige Stunden vor seinem Tod in einem Radiointerview die Ukraine-Politik von Staatspräsident Putin als unsinnige Aggression bezeichnet. Nach der Ermordung von Nemtsov war eine ursprünglich in Moskau geplante Demonstration gegen die Politik Putins zu einem Trauermarsch umgewidmet worden.
Es war eine machtvolle Demonstration der Stärke, so beurteilt einer der Organisatoren den Trauermarsch. Nur langsam ging es voran, Meter um Meter, am Ufer der Moskwa zu der Kremlbrücke hin, auf der Boris Nemtsov erschossen wurde. Ganz vorne ein Plakat mit der Aufschrift: Die Helden sterben nie, die Kugel traf jeden von uns. Viele trugen Porträts von Nemtsov, viele hatten Blumen in den Händen. Eine Frau: Ich habe diesen Mann respektiert, der so gnadenlos ermordet wurde. Er war ehrlich, er war echt. Ich kann nicht beurteilen, was er gemacht hat. Das sollen nachfolgende Generationen feststellen. Aber ich habe ihn geschätzt. Deshalb bin ich hier und werde diese Rosen niederlegen. Die Sicherheitskräfte hatten wie immer bei Aktionen der Opposition mit einem übertriebenen Polizeieinsatz reagiert. Die komplette Gegend um Roten Platz und Kreml war hermetisch abgeriegelt. Tausende von Polizisten waren im Einsatz, über dem Zentrum kreisten Hubschrauber. Die Teilnehmer mussten durch Sicherheitsschleusen. Da es zu wenige gab, warteten Tausende geduldig davor, oftmals mehr als eine Stunde. Boris Nemtsov hat vielen, auch wenn es nicht direkt seine Anhänger waren, imponiert, wegen seiner Ehrlichkeit und seines Mutes, heißt es. Ein Teilnehmer: Ich habe Nemtsov auf vielen Kundgebungen erlebt. Ich habe auch gelesen, was er über Putin schrieb. Das war sehr kritisch. Er war ein aufrichtiger Mann, der keine Angst kannte. Er hätte ja irgendwo im Ausland leben können, aber nein, er ist in Russland geblieben und hat einen Weg gewählt, der leider so traurig endete. Die Stimmung unter den Teilnehmern entsprach dem schlechten Wetter über Moskau. Grau, trüb, traurig. Der Abgeordnete der Duma, Dmitri Gudkov: Jeder, der den politischen Terror verurteilt, muss hier sein. Es war doch ein politischer Mord. Entweder ist der Auftrag von ganz oben gekommen oder wir haben es mit einem Monster zu tun, das von unserer Staatsmacht kreiert wurde, als Ergebnis der Hasspropaganda. Die Ermittlungen kommen anscheinend nur schleppend voran. Die Polizei hat am Nachmittag eine Belohnung von umgerechnet 45.000 Euro ausgesetzt. Mittlerweile weiß man, dass der Täter Nemtsov und seine Begleitung zu Fuß verfolgte, von hinten erschoss und dann in einem wartenden Auto floh. Viele der Demonstranten hier zweifeln, dass der Mörder und die Hintermänner je gefunden werden. Dazu noch einmal der Duma-Abgeordnete. Wenn die Staatsmacht mit all dem nichts zu tun hat, dann soll sie diesen Feigenmord schnell aufdecken, in einigen Wochen oder auch in einem Monat, das ist mir egal. Aber sie muss Beweise liefern, dass sie nicht dafür verantwortlich ist. Zur Stunde, auch bei Einbruch der Dunkelheit, strömen immer noch Menschen Richtung Moskwa-Brücke. Die Zahl der Teilnehmer lässt sich schwer schätzen. Die Veranstalter sprechen von 70.000. Trauerkundgebungen gab es auch in vielen anderen Städten Russlands, besonders in St. Petersburg und Jaroslawl. Dort saß Nemtsov als Abgeordneter im Gebietsparlament.
Der Trauermarsch für den ermordeten russischen Oppositionspolitiker Nemtsov, Hermann Krause, berichtete aus Moskau. Auch in Washington blieb der Mord an Nemtsov nicht unkommentiert. Die sogenannten Falken sahen sich in ihrer Einschätzung Putins bestätigt, nach der dem russischen Präsidenten alles zuzutrauen sei. Das offizielle Washington gab sich da etwas zurückhaltender. Jan Bosche berichtet.
Präsident Obama äußerte sich schon kurz nach dem Bekanntwerden des Mordes. Er lobte Boris Nemtsov als unermüdlichen Anwalt seines Landes und würdigte seinen Einsatz unter anderem gegen Korruption. Die russischen Behörden müssten den Tod zügig, unabhängig und transparent aufklären. Außenminister John Kerry legte nun noch einmal nach. In der politischen Sonntagstalkshow von ABC sagte er, die Umstände des Mordes seien ungewöhnlich. Wir hoffen, dass es gründliche, transparente, echte Ermittlungen gibt. Nicht nur, wer geschossen hat, sondern auch, wenn, wer es angewiesen hat, wer dahinter steckt. Auf die Frage, ob die USA Geheimdienstinformationen über die Tat hätten, sagte Kerry, die gäbe es nicht. Aber wenn, würde er nicht darüber sprechen. Die demokratische Senatorin Dianne Feinstein ist die Vorsitzende des Geheimdienstausschusses. Sie zog bei CBS eine direkte Linie zu Russlands Präsident Putin und fragte, ob Putin den Mord autorisiert habe oder nicht, ob er davon wusste oder nicht oder ob einer seiner Freunde dahinter stecke. Man müsse sehen, was die Ermittlungen ergeben.
Jan Bösche berichtete aus Washington. Die neue griechische Regierung hatte in der vergangenen Woche viel versprochen, um die EU-Staaten zu einer Verlängerung des Hilfspaketes zu bewegen. Ohne diese Verlängerung wäre Griechenland nämlich seit heute pleite gewesen. Mit der Zustimmung des Bundestages am Freitag war dann die Kuh vom Eis. Aber statt Dankbarkeit oder zumindest der Ankündigung von Wirtschaftsreformen kam dann an diesem Wochenende aus Athen die Forderung nach einem Schuldenschnitt für Griechenland. Das war Wasser auf die Mühlen der Griechenland-Skeptiker in Berlin. Martin Mayer berichtet.
Man muss schon genau hinhören, um zu erkennen, Wolfgang Schäuble ist verschnupft. Da hat er wochenlang mit Griechenland verhandelt, die Werbetrommel gerührt für eine Verlängerung des Hilfsprogramms und dann das. Regierungschef Alexis Tsipras bringt einen Schuldenschnitt ins Gespräch. Nur wenige Stunden, nachdem der Bundestag am Freitag den Weg für das Griechenland-Hilfsprogramm freigemacht hat.
Dann ist das kein sehr rücksichtsvoller Umgang mit uns, aber wir sind nicht empfindlich. Wir hören nicht auf das, was in Griechenland gesagt ist, aber wir bestehen darauf, dass das, was vereinbart worden ist, eingehalten wird. Da würde ich wirklich Neugierige warnen.
So Schäuble in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. In seinen Worten schwingt etwas Drohendes mit. Die Regierung in Athen hatte am Wochenende erklärt, noch einmal über die Rückzahlung von Staatsanleihen verhandeln zu wollen. Es geht um knapp 7 Milliarden Euro. Schäuble lehnt das ab und nimmt seinen griechischen Kollegen Varoufakis beim Wort.
Denn er hat am Freitag unterschrieben, dass Griechenland alle seine Verpflichtungen vollständig und pünktlich erfüllen wird. Und er weiß, er muss es wissen, weil er Finanzminister in Griechenland ist. Er ist ja Professor für Ökonomie, also das weiß er alles. Sobald er die erste Zahlung nicht pünktlich leistet, ist es ein sogenannter Default. Und was dann für Griechenland passiert, das möchte ich an seiner Stelle nicht verantworten.
Denn ohne Hilfspaket droht Griechenland die Staatspleite. Einstweilen ist sie aufgeschoben, denn das Hilfsprogramm wird bis Juni verlängert. Zunächst bedeutet das kein zusätzliches Geld für Athen, sondern dass bereits vereinbarte Kredite zu einem späteren Zeitpunkt ausgezahlt werden. Doch was im Sommer passiert, ist unklar. Ein drittes Hilfsprogramm schließt Schäuble zwar nicht grundsätzlich aus, sagt aber auch, darüber zerbreche er sich nicht den Kopf. Jedenfalls im Moment.
Martin Mayer berichtete aus Berlin. In 3 Wochen sollen in Ägypten die Parlamentswahlen beginnen. Es ist die erste Wahl seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mursi vor 2 Jahren. Ägyptens erster demokratisch gewählter Präsident war damals durch den damaligen Armeechef al-Sisi gestürzt worden. Kurz darauf wurde auch das Parlament aufgelöst. Es ist also auch die erste Wahl, die Aufschluss darüber geben kann, wie groß die Unterstützung für al-Sisi wirklich ist. Aber der Wahltermin steht offenbar nur noch auf dem Papier. Björn Blaschke berichtet.
Die Parlamentswahl in Ägypten, die für Ende März angesetzt war, wird höchstwahrscheinlich von der Wahlkommission verschoben. Der Grund: in einem Urteil des ägyptischen Verfassungsgerichtes haben dessen Richter Einwände gegen die festgelegten Wahlkreise geäußert. Die Wahlkreise müssen gleich groß sein, schreibt das ägyptische Grundgesetz vor, wenn es um die Bevölkerungsdichte und die Zahl der Wähler geht. Diese Bedingung aber erfülle das Wahlgesetz nicht. Manche Wahlkreise seien zusammengelegt und andere auseinandergezogen worden, widerrechtlich, wie die Verfassungsrichter erklärten, womit sie einem Gutachten von Rechtswissenschaftlern des sogenannten Staatsrates nachkamen. Nun müssen die Wahlkommission und die ägyptische Regierung in Abwesenheit eines Parlamentes das Wahlgesetz nachbessern, also die Wahlkreisgrenzen dem Grundgesetz anpassen. Der ägyptische Präsident muss das überarbeitete Wahlgesetz schließlich ratifizieren. Ein Sprecher des Präsidenten erklärte bereits, dass alle zuständigen Institutionen das Urteil des Verfassungsgerichtes respektieren. Es solle innerhalb eines Monats umgesetzt werden. Zu viel, sagte Anwar al-Sadat vor dem Urteil des Verfassungsgerichtes. Sadat, Neffe des gleichnamigen 1980 ermordeten Staatspräsidenten, leitet die Reform- und Aufbaupartei. Wir müssen weitermachen. Wir müssen die Wahl pünktlich wie geplant abhalten. Und dann, wenn wir im Parlament sind, ist es unser Recht, Veränderungen vorzunehmen. Im Wahlgesetz oder in der Zusammensetzung der Wahlbezirke. Aber wir müssen weitermachen. Wir können nicht länger darauf warten, dass sich endlich ein Parlament um die Bedürfnisse der Menschen kümmert. Also egal, ob wir das Wahlgesetz mögen oder nicht, ich denke, ein Parlament zu haben, ist sehr wichtig. Die Parlamentswahl soll, nach offizieller ägyptischer Lesart, einen Prozess beenden, der im Frühjahr 2011 begann. Seinerzeit hatten Massenproteste zum Sturz von Langzeitherrscher Hosni Mubarak geführt. Nach Wahlen folgte ihm Mohamed Mursi ins Amt, ein Muslimbruder. Er und seine islamistischen Vertrauten schafften es jedoch nicht, mit ihrer Politik das Volk mehrheitlich auf ihre Seite zu ziehen. Wieder kam es zu Massenprotesten, bis das ägyptische Militär im Sommer 2013 Mursi für abgesetzt erklärte. Es folgten die Ausarbeitung einer neuen Verfassung und die Wahl von Ex-Armeechef Abdel Fattah al-Sisi zum neuen Staatsoberhaupt. Die Parlamentswahl im März nun sollte eine Volksvertretung bringen, die formale Demokratisierung des neuen Ägyptens abschließen. Dass das nun verschoben wird, sehen manche Experten auch positiv. Das Parlament, das auf Grundlage eines überarbeiteten Wahlgesetzes zusammentreten wird, werde weniger angreifbar sein. Immerhin hatten liberale und linke Parteien mit einem Wahlboykott gedroht, sollten die Wahlkreise nicht den Verfassungsvorgaben angepasst werden. Diesen Parteien hat das ägyptische Verfassungsgericht nun den sprichwörtlichen Wind aus den Segeln genommen. Zumindest teilweise, denn mehrere andere Klagen gegen das Wahlgesetz wies das Verfassungsgericht ab. Zum Beispiel Klagen dagegen, dass das Wahlgesetz unabhängigen Kandidaten ein Wahlkampfbudget von 500.000 ägyptischen Pfund zuspricht. Umgerechnet sind das etwas mehr als 58.000 Euro. Listenkandidaten aber, also solche, die von einer Partei in den Wahlkampf geschickt werden, müssen mit nicht einmal 8.000 Euro auskommen. Kritiker sagen, das entspreche nicht dem Gleichheitsgebot.
Björn Blaschke berichtete aus Kairo. In Estland wurde heute ein neues Parlament gewählt. Vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine wurde diese Wahl mit Spannung erwartet. Estland stand ebenso wie die beiden anderen baltischen Staaten, Lettland und Litauen, ein halbes Jahrhundert unter russischer Besatzung. Und in allen drei Staaten leben russische Minderheiten. Im Wahlkampf waren deshalb die Sicherheits- und die Außenpolitik wichtige Themen. Randi Häusler berichtet.
Seit 8 Uhr heute früh hatten in Estland die Wahllokale geöffnet. Gut ein Fünftel aller Wahlberechtigten hatte ihr Kreuzchen schon vorher von zu Hause aus gemacht. Mit einem Mausklick im Internet. Das E-Voting gibt es im Hightech-Land Estland bereits seit 10 Jahren. Doch die meisten Menschen haben ihre Stimme nach wie vor in einem der Wahllokale abgegeben. So auch Arho. Er ist Anfang 40 und hat in der Hauptstadt Tallinn gewählt. Ihm bereitet in diesen Tagen vor allem das russische Gebaren im Ukraine-Konflikt Sorgen. Ja, ich mache mir Sorgen. Ich finde, dass die estnische Sicherheit die allerwichtigste Frage im Moment ist. Dass die regierende Reformpartei, sollte sie an der Macht bleiben, Geld in die militärische Infrastruktur investieren will, findet er richtig. Die NATO müsse mehr in Estland verankert werden. In der jetzigen Lage, in der Estland es nicht schafft, alle notwendigen Mittel selbst bereitzustellen, um die Sicherheit zu gewährleisten, sind die alliierten Streitkräfte sehr willkommen. Und wir müssen alles dafür tun, dass sie sich hier wohlfühlen und hier feste Basen einrichten. Neben der Außen- und Sicherheitspolitik hat Estland weitere Herausforderungen zu bewältigen. Aus der Eurokrise hat sich das schwer angeschlagene Land aus europäischer Sicht geradezu vorbildlich herausgespart. Doch die Gehälter im Land sind niedrig und die Arbeitslosigkeit ist im Vergleich zu vor der Krise hoch. Viele junge, qualifizierte Kräfte wandern ins Ausland ab. Eine junge Frau, die ihr Kreuz in einem der Wahllokale von Tallinn gemacht hat, findet, dass es an der Zeit ist, die Prioritäten anders zu setzen. Es ist natürlich wichtig, dass es den Unternehmen gut geht. Aber die Menschen sollte man dabei nicht vergessen. In letzter Zeit ist die Wirtschaftspolitik auf Kosten der Menschen gegangen. Umfragen zufolge könnte die bisherige Regierung der wirtschaftsliberalen Reformpartei um Ministerpräsident Taavi Röivas im Amt bleiben und weiter eine Regierung mit den Sozialdemokraten bilden. Allerdings könnte es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit der derzeitigen Oppositionspartei um Edgar Savisa kommen. Vor allem die Stimmen der Rentner und die der russischsprachigen Minderheit dürften er und seine Zentrumspartei bekommen haben. Obwohl die Zentrumspartei keine eindeutig pro-russische Partei ist, hegen viele Esten Misstrauen gegen Savisa. Er hat von allen Politikern die engsten Kontakte nach Moskau und tendiert eher dazu, diese noch mehr zu verstärken, um Estlands Sicherheitslage zu verbessern.
Randy Häusler berichtete. Der Schriftsteller Jascha Kemal ist einer der wichtigsten türkischen Schriftsteller. Berühmt wurde er auch in Deutschland durch den Roman Mehmet Mein Falke. In der Türkei gehörte er zu den Intellektuellen, die es wagten, die Politik des türkischen Staatspräsidenten Erdogan zu kritisieren. Jascha Kemal starb gestern mit 91 Jahren in Istanbul. Thomas Burmann mit einem Nachruf.
Die Türkei und die gesamte Menschheit haben eine große Seele verloren. Das sagte der türkische Kulturminister Ömer Çelik zum Tod des Schriftstellers Jascha Kemal. Nicht immer war der kurdischstämmige Jascha Kemal von den Regierenden in der Türkei so geachtet. Dreimal saß Kemal im Gefängnis, noch viel häufiger stand er vor Gericht. Mal wegen seiner Arbeit für eine marxistische Zeitung, mal weil er die Zerstörung kurdischer Dörfer durch die türkische Armee anprangerte. Jascha Kemal war ein unbequemer Schriftsteller, einer, der immer für die Rechte der Minderheiten und der Unterdrückten eintrat, ein Kämpfer für Meinungsfreiheit und für Demokratie. Jascha Kemal wünschte sich eine Türkei, die mit allen Freiheiten zur Europäischen Union gehört. In einer Rede vor 10 Jahren zog Jascha Kemal eine recht optimistische Zwischenbilanz. Er sah die Türkei damals auf gutem Wege. Sobald die Türkei vollständig demokratisch wird und auch ihre Führung vollständig demokratisch wird, wird Europa uns nehmen. Die Türkei hat eine junge Bevölkerung, vielleicht die jüngste weltweit. Sie hat ein gutes wirtschaftliches Potenzial, gutes Land und so weiter. Aber die Türkei braucht noch mehr Demokratie, viel mehr noch. In fast jedem Bücherregal in der Türkei steht mindestens ein Buch von Jascha Kemal. Mehmet Mein Falke ist sein berühmtestes Werk. Peter Ustinov hatte den Roman verfilmt. Mehmet, ein Bauernsohn, lehnt sich gegen den brutalen Großgrundbesitzer auf und zieht schließlich als Bandit und Rebell in die Berge, eine Art anatolischer Robin Hood. Mehmet Mein Falke erschien in den 50er Jahren zunächst als Fortsetzungsroman in einer Zeitung und wurde später als Buch in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Für sein Werk bekam Jascha Kemal vor allem im Ausland viele Auszeichnungen, 1997 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Im Jahr 2008 dann versöhnte sich auch die Republik Türkei mit ihrem streitbaren Schriftsteller und verlieh ihm den Kulturpreis des Staatspräsidenten, die höchste Auszeichnung in der Türkei. Doch Jascha Kemal blieb stets ein Mahner für Gerechtigkeit. So unterstützte er im Frühsommer 2013 die Proteste gegen die Überbauung des Gezi-Parks in Istanbul. Jascha Kemal sagte damals in einem Interview: Der Hass, der gegen Meinungsfreiheit und Demokratie geschaffen wird, ist eine große Katastrophe. Mit dieser Mahnung sprach Jascha Kemal den Protestierenden aus der Seele. Sie trauern jetzt um ihren großen Schriftsteller Jascha Kemal, der 91 Jahre alt wurde.
Thomas Burmann mit einem Nachruf auf Jascha Kemal. Wir kommen zum Sport im Echo des Tages und wir steigen direkt ein mit dem zweiten Sonntagsspiel in der Fußball-Bundesliga. Im Studio ist Ina Kast.
Ja, es stehen sich gerade die beiden besten Teams der bisherigen Rückrunde gegenüber. Wolfsburg ist zu Gast bei Werder Bremen. Bisher sind 66 Minuten gespielt und dieses Spiel entpuppt sich als wahres Torfestival. 8 Tore sind schon gefallen. Zur Halbzeit stand es 3:2 für Bremen. Doch die Wolfsburger haben innerhalb von 4 Minuten 3 Tore geschossen in Halbzeit 2 und damit die Partie im Moment gedreht. Aktuell führen sie mit 5:3. Caligiuri und Wolfsburgs Torgarant Bas Dost haben beide schon 2 Tore in dieser Partie erzielt. Und es sind ja noch über 20 Minuten zu spielen. Wir blicken nun aber auf das erste Sonntagsspiel in der Fußball-Bundesliga. Da musste der SC Paderborn bei Borussia Mönchengladbach antreten. Mönchengladbach hatte noch das Europa-League-Aus von Donnerstag in den Knochen, konnte sich aber mit 2:0 gegen Paderborn durchsetzen. Die Gladbacher Tore erzielten Fabian Johnson und Patrick Herrmann. Ihr Trainer Lucien Favre hat nach dem Sieg ja eigentlich Grund zur Freude, findet aber, dass sein Team zu wenig Tore schießt.
Wir haben viel mehr Ballbesitz, viel mehr probiert nach vorne. Wir haben Torchance kreiert, gute Aktionen vorne mit guter Kombination. Leider machen wir zu wenig Tore, finde ich. Letzter Pass oder letzter Abschluss fehlt, letzte Entscheidung. Aber wir haben gewonnen, das war das Wichtigste.
Ja, und die Borussia hat mit diesem Sieg Platz 3 in der Tabelle gefestigt. Sie hat nun 4 Punkte Vorsprung auf den 4. Leverkusen. Ganz anders sieht es bei Paderborn aus, das weiterhin mittendrin ist im Abstiegskampf. Paderborns Coach André Breitenreiter ist über das 0:2 gegen Gladbach natürlich enttäuscht, zumal es für die Paderborner nicht schlecht begonnen hatte.
Wir haben sehr gut ins Spiel gefunden und haben die ersten 2-3 sehr guten Möglichkeiten gehabt. Aber danach nachgelassen, dort waren wir nicht zweikampfstark genug und so der letzte 100%ige Biss hat gefehlt, die Gladbacher auch müde zu spielen. Darüber hinaus waren wir vorm Tor, trotz unserer zahlreichen Möglichkeiten, einfach zu harmlos und dann bekommt man noch 2 abgefälschte Schüsse und dann verliert man.
Paderborn bleibt damit auf dem Relegationsplatz 16. Nur 1 Punkt davor mit nun 24 Zählern steht der Hamburger SV auf Rang 15. Und damit kommen wir zur zweiten Liga. Im Abstiegsduell hoffte der Tabellenletzte FC St. Pauli gegen Erzgebirge Aue auf einen Befreiungsschlag. In einer fußballerisch eher dürftigen Partie hieß es aber am Ende 0:0 unentschieden. Das war für beide Teams zu wenig. St. Pauli bleibt damit auf dem letzten Platz in Liga 2. Besser lief es für Fortuna Düsseldorf, das sich mit 2:1 bei Heidenheim durchsetzte. Düsseldorf klettert damit auf Rang 6 in der Tabelle. Mit einem Punkt dahinter steht Leipzig, das heute mit 3:2 gegen Union Berlin gewonnen hat. Morgen Abend steht dann noch die Begegnung zwischen dem Tabellenführer Ingolstadt und 1860 München auf dem Programm. Und damit kommen wir in den Schnee. Im schwedischen Falun ist heute die nordische Ski-WM zu Ende gegangen. Und zwar mit Skilanglauf. 50 Kilometer Massenstart war angesagt. Und der Sieg ging an den Norweger Petter Northug. Es war bereits sein 4. Gold bei dieser WM. Damit ist der Norweger zum erfolgreichsten Skilangläufer der WM-Geschichte aufgestiegen. Auch wenn es für die deutschen Athleten heute keine Medaille gab, der Deutsche Skiverband ist zufrieden mit der WM-Bilanz. Im Medaillenspiegel ist Deutschland mit 5-mal Gold, 2-mal Silber und 1-mal Bronze auf Rang 2 gelandet. Rang 2 holte sich heute auch Skirennfahrer Felix Neureuther beim Weltcup-Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen. Nur der Österreicher Marcel Hirscher war schneller. Felix Neureuther hat das aber akzeptiert.
Ich bin schon sehr zufrieden heute. Obwohl der Rückstand natürlich zu Marcel schon sehr groß ist, aber es ist für mich nicht alltäglich, dass ich im Riesenslalom auf dem Podium stehe und das zu Hause in der Heimat, das zu schaffen, das bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden heute.
Ja, und für Neureuther war das schon der 8. Podestplatz in dieser Saison. In Halle-Westfalen wurde heute das deutsche Volleyball-Pokalfinale ausgetragen. Bei den Männern hat, wie erwartet, der Rekordmeister VfB Friedrichshafen gegen den krassen Außenseiter, die SVG Lüneburg, gewonnen. Und zwar mit 3:0 Sätzen. Im Pokalfinale der Frauen hat Aachen mit 2:3 gegen Stuttgart verloren.
Soweit Ina Kast mit dem Sport und damit geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Mein Name ist Joachim Hagen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.